Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 77. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
Wir wollen sprechen diese Woche über die Ergebnisse der Wahlen in Brandenburg und Sachsen und die Frage, wer eigentlich die rechten Parteien wählt. Da gibt es einige Erkenntnisse aus Österreich und der Schweiz von Florian und Matthias, die sich, glaube ich, lohnen zu besprechen. Und das zweite Thema, Theater. Die neue Theaterspielzeit beginnt. Florian interessiert sich zwar nicht dafür, wir haben ihn überstimmt und reden jetzt einfach trotzdem drüber, weil Matthias und ich das total interessant finden. Es ist ja viel schlimmer,
er interessiert sich schon dafür, aber wir kommen später zum richtigen Grund, wieso sich Herr Gasser wirklich mit Händen und Füßen und Slack-Nachrichten, die am Schluss eigentlich diplomatische Telefonate nötig machen, damit die Stimmung wieder gut war, wieso er sich dermaßen krass gegen das Thema Theater gewehrt hat. Aber dazu später.
Also die große Theaterversöhnungssendung mit Florian und mir heute. Zuvor noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen und uns schreiben, warum Sie Theater toll oder schlecht finden und was auch immer Sie sonst noch loswerden wollen unter alpen@zeit.de. So, in Ostdeutschland wurde gewählt an diesem Sonntag in zwei der ostdeutschen Bundesländern. Und in Sachsen hat die AfD, also die Alternative für Deutschland, 27,5% der Stimmen geholt und in Brandenburg 23,5% der Stimmen.
Welcome to the club.
Ihr habt ja Verhältnisse wie in der Schweiz und Österreich jetzt.
Ja, zumindest in diesen beiden Bundesländern, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob die AfD wirklich genauso gleich ist wie die FPÖ und die SVP. Da gibt es ja doch noch ein paar Unterschiede, aber darüber wollen wir ausnahmsweise mal nicht reden, haben wir ja schon oft drüber geredet, sondern wir wollen darüber reden, dass bei euch die SVP und die FPÖ ja schon viel etablierter sind. Das heißt ja auch, man weiß schon viel mehr darüber, wer die eigentlich wählt. Also deren Wählerklientel hat sich ja schon viel mehr verfestigt als das, was bei der AfD da noch so relativ frei rumflottiert. Es gibt verschiedene Gerüchte darüber in Deutschland, wer die AfD wählt. Zum Beispiel, das sind die ganzen Armen, die ganzen Frustrierten, die ganzen Dorfbewohner und nicht die klugen Metropolen, gebildeten Bewohner. Aber wirklich brauchbare Daten dazu gibt es relativ wenige. Was, wie gesagt, ja auch daran liegen kann, dass die AfD eben noch gar nicht so lange existiert, noch gar nicht so lange gewählt wird wie die FPÖ und die SVP. Ihr seid ja schon weiter. Vielleicht kann man also aus Österreich und der Schweiz was lernen darüber, wer eigentlich die rechten Parteien wählt.
Ja, ob man was lernen kann, ist die Frage. Aber also wir haben genau dieses Thema, Matthias und ich, versucht, ein bisschen rauszufinden und da reinzugraben für ein Stück, das bei uns erscheinen wird auf den Regionalseiten.
Und was ist euer Ergebnis? Gibt es klare sozioökonomische Merkmale von rechten Wählern? Also was, sagen wir, das Einkommen angeht, den Bildungsstand, den Wohnort, kann man das klar eingrenzen?
Ja, also das mit dem Wohnort ist so eine Sache. Es gibt den Mythos eines Stadt-Land-Gefälles zum Beispiel, aber das stimmt halt nicht. Also die FPÖ hat das geringste Stadt-Land-Gefälle von allen Parteien. Aber wenn man jetzt so einen typischen FPÖ-Wähler bauen will aus diesen Daten, nachher ist der männlich, unter, sagen wir mal, 65 Jahre, und formal niedriger gebildet. Aber ich meine, die Frage ist halt, was hat man von diesem Wissen?
Gut, aber interessant ist schon, also wenn man so etwas politischer Doktor oder politologischer Doktor Frankenstein spielt, dass das Ding, das dann rauskommt, wenn man also so diesen idealen oder diesen prototypischen FPÖ oder eben SVP-Wähler oder Wählerin sich basteln will, dass die halt dann ähnlich aussehen in der Schweiz und Österreich.
Ja,
und zwar gibt es ab 3 gilt ja journalistisch etwas als Trend, aber ich würde jetzt auch mal sagen, hier ab 2 können wir schon eine gewisse Allgemeingültigkeit für uns beanspruchen. Also Männer wählten bei den Wahlen 2015, das war das letzte Mal, dass hier national gewählt wurde, häufiger SVP. Die SVP ist übervertreten bei jenen Wählern, die nur eine obligatorische Schulbildung besitzen und vor allem auch bei jenen, die eine Berufslehre absolviert haben. Und die SVP ist bei allen Einkommensgruppen stärkste Partei. Und jetzt ist es interessant, weil sie ja von einem Milliardär nicht mehr geführt, aber zumindest aus dem Hintergrund die Strippen gezogen werden, außer bei jenen, die über ein sehr hohes Einkommen verfügen.
Ein bisschen was von dem, was ihr jetzt schon genannt habt, stimmt auch für die AfD wieder in Sachsen und Brandenburg. Es gibt bereits erste Zahlen, dazu erste Umfragen. Da ist völlig klar, dass die Männer hauptsächlich die AfD wählen. Bei den Männern ist die AfD die stärkste Partei in beiden Bundesländern gewesen. Dann sind es eher überdurchschnittlich viele Arbeiter, überdurchschnittlich viele der Arbeitslosen und der Selbstständigen, die die AfD wählen, aber eher wenige der Angestellten, der Rentner und der Beamten. Also da kann man das schon so ein bisschen eingrenzen demografisch.
Ja, ich habe halt so Bauchweh bei diesen Statistiken, weil also eben, man kann sich da diesen typischen rechten Wähler zusammenbasteln und es ist dann zwar jemand, der, wenn man ihn im echten Leben trifft, der auf den alle diese Merkmale zutreffen, ziemlich sicher zum Beispiel FPÖ wählt. aber er steht halt am Ende für einen wirklich nur geringen Teil der blauen Wählerschaft. Also nur ein Beispiel. Also die FPÖ sagt immer für sich, sie sei die neue Arbeiterpartei. Und jetzt mal von ihren Inhalten abgesehen, dann stimmt das, wenn man sich ansieht, wie Arbeiter wählen. Also weit mehr als die Hälfte von ihnen wählt FPÖ. Aber die Arbeiter machen insgesamt nur ein Viertel der FPÖ-Wähler aus. Also versteht ihr, was ich meine? Also das heißt, man kann diese Merkmale hernehmen, hat dann irgendwas Typisches, aber es steht dann nur für einen geringen Teil von allem. Also
okay, bevor wir jetzt in die Untiefen der Deutung von statistischen Daten irgendwie abtauchen, ich verstehe, glaube ich, ungefähr, was du meinst, Florian, was ist denn deine Alternative? Also was ist denn ein besserer Weg, um das zu umreißen, was diese Wähler ausmacht?
Die Themen, mit denen nach denen Leute entscheiden, wen sie wählen. Also, und rechte Parteien werden, das gilt für ganz Europa übrigens, wegen drei Dingen gewählt. Migration, EU, Eliten. Und es ist ziemlich egal, was die Parteien sonst zu vertreten. Also solange sie migrationskritisch, EU-skeptisch und elitenfeindlich sind, werden sie von ihren Wählern die Stimme bekommen. Und zwar übrigens auch in dieser Reihenfolge von der Prioritätenliste.
Das ist schon krass, dass es auch gilt, wenn diese Themen gar nicht so besonders wichtig sind. Ne? Also in Ostdeutschland bei den Sachsenwahlen zum Beispiel jetzt haben ein Drittel der AfD-Wähler sich für die AfD entschieden wegen des Themas Migrationspolitik. Dabei kann man wirklich nicht sagen, dass das gerade besonders drängend wäre und es da gerade zumindest auch in der öffentlichen Debatte und in der politischen Debatte eine besonders große Aufmerksamkeit
gäbe. Aber sie machen es wichtig auf ihren eigenen Kanälen und sie dringen damit natürlich auch in die großen, sagen wir mal, Mainstream-Medien mit diesen Themen vor. Also, und das ist auch, also diese drei Themen übrigens erklären auch, warum SVP und FPÖ in der Schweiz und in Österreich so reüssieren konnten. Und zwar 2-3 Jahrzehnte, bevor sie das woanders konnten. Also in Norwegen und Dänemark gab es ja ähnliche Parteien, schon in den 80er Jahren. Aber die haben nicht so einen Erfolg gehabt wie SVP und FPÖ.
Hast du da was verwechselt? Wie kommt das denn?
Naja, die ÖVP deine große Familie.
Die ÖVP hat ja 2017 einfach die Themen der FPÖ im Grunde übernommen und denen ein bisschen freundlicheres Gesicht gegeben. Das erklärt auch den Erfolg von Sebastian Kurz. Aber nochmal zum anderen Thema. Also Österreich wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg feinsäuberlich zwischen zwei Parteien aufgeteilt. Also Sozialdemokraten und der Volkspartei. Und damit war natürlich auch heillos viel Korruption verbunden. Und wenn jetzt dann Jörg Haider kommen ist und dagegen gewettert hat, dann hatte er einen Punkt. Es gab einfach ein tatsächlich existierendes Machtkartell, gegen das er ankämpfen konnte. Das war in der Schweiz auch so. Also diese Elitenkritik zum Beispiel, die eines der drei wichtigen Themen ist, die hat einfach in diesen beiden Ländern zumindest so einen wahren Kern
gehabt. Ja, wobei, also jetzt ohne die Schweiz allzu sehr verteidigen zu wollen, aber der ganze Korruptionsaspekt, der war bei uns schon weniger stark und vor allem, es war nicht so.
Hast du uns
nicht
mal von einer Geheimarmee erzählt,
ja,
die gut, da
aufgibt? Das war ja nicht unbedingt korrupt, das war einfach irgendwie. Nein, aber die ich glaube, der Unterschied ist schon, dass es bei euch so dieses ganze Land aufgeteilt wurde zwischen Schwarz und Rot und bei uns das Ganze, das ist ja interessant, eigentlich seit dem Bürgerkrieg von 1847 bis so vermutlich ja bis in die 80er Jahre hinein, der ganze Religionsaspekt noch eine sehr starke Rolle spielt.
Also 80er Jahre von welchem Jahrhundert?
Diesem jetzt. Also mit
vergangenen.
Ja, dem 20. Sorry. Also, und dass es da auch wirklich halt starke so Machtbasen gab, die teilweise tief katholisch oder teilweise auch stark protestantisch waren.
Der Kampf der SVP gegen den Filz, oder?
Genau. Und es gab wie so zwei Filze, aber die haben sich, weniger wie in Österreich überlagert. Das einerseits dieser freisinnige Filz und andererseits in den konservativen Stammland dieser CVP. Filz oder diese Machtstrukturen. Aber was ich ja interessant fand, am Sonntagabend habe ich das TV geschaut, das deutsche Fernsehen geschaut, und es war schon faszinierend zu sehen, wie sich die Dinge jetzt in Deutschland teilweise wiederholen. Also zum Beispiel, wie hilflos die anderen Parteien, aber auch die Moderatorinnen oder Moderatoren im Umgang mit der AfD agierten, bei diesen Runden, die es dann gab mit den Generalsekretären oder etc. pp. Das war wie früher in der Schweiz, als die SVP noch wirklich voll so diese Rolle als Fuchs im Hühnerstall spielen konnte. Ein paar Mal schnappen und dann jagen alle so federflatternd durcheinander durchs Studio.
Ja, aber das war in Österreich immer ein Klassiker. Also seit dem Aufstieg von Jörg Haider in die 80er Jahre. Also niemand wusste so richtig, also medial gesehen, wie man mit ihm umgehen soll. Er hat sich einfach an überhaupt keine Regeln gehalten. Und dann gab es so diese, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, diese wunderbare Geschichte irgendwie im Jahr 2000, glaube ich, als man ihn in einer deutschen Talkshow auf NTV entzaubern wollte, so nachdem die österreichischen Journalisten haben das nicht drauf, wir Deutschen zeigen euch jetzt mal, wie das geht, Und es ist bis heute sehenswert. Also Haider hat die alle vorgeführt.
Ey, das ist, also ich finde, diese Haider-Sendung ist wirklich legendär, übrigens von einem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur, der versucht hat, den da zu entzaubern und daran gescheitert ist. Aber ich habe ehrlich gesagt diesen Wahlabend da am Sonntag im Fernsehen vollkommen anders erlebt. Das finde ich wirklich interessant. Also mir ging es eher so, dass ich die AfD eben nicht mehr als Tabubrecher erlebt habe, also nicht als Fuchs im Hühnerstall. Die haben überhaupt keine Regeln gebrochen. Ja, da ging es auch gar nicht darum, dass andere mit denen nicht umzugehen wussten, beziehungsweise nicht auf diese Art nicht mit ihnen umzugehen wussten, sondern auf eine andere Art. Ja? Es war so, dass diese AfD-Vertreter sich so gemäßigt gezeigt haben und so darüber geredet haben, warum Opposition ja irgendwie auch nett ist und warum es jetzt irgendwie doof sei, wenn die CDU mit den Grünen und so. Und dann hat die Moderatorin gefragt, ach, lieber Herr Kalbitz, das ist der Spitzenkandidat in Brandenburg, wo würden Sie denn dann so ein bisschen Kompromisse eingehen, damit Sie vielleicht doch mitregieren? So, solche Fragen wurden gestellt und entsprechend harmlose Antworten gegeben. Ja, aber
dann hast du MDR geschaut wahrscheinlich.
Ja, Moment. Dazu komme ich gleich noch. Ja, das ist vielleicht auch ein Problem des Senders gewesen. Aber ich meine, die haben Einzelinterviews gemacht mit Björn Höcke, ja, der wirklich der krasseste in der AfD überhaupt ist. Und Einzelinterviews mit Herrn Kalbitz, bei dem erst noch vor ein paar Stunden vorher, also zwei, drei Tage vorher, ist erst rausgekommen, dass der regelmäßig auf Neonazis gegangen ist. Moment, es gibt Beweise dafür. Moment, ja,
Kalbitz ist der Typ mit der kleinen Brille.
Genau.
Gut, okay.
Genau, das ist dieser Typ mit der kleinen Brille, der ja durchaus bürgerlich aussieht, ja, zum Begriff bürgerlich komme ich gleich noch, der aber einfach mal eben bei Neonazis, für Neonazi-Demos nach Athen fliegt sich zum Beispiel als erstes nach seinem Wahlerfolg bei den Identitären bedankt hat, ja, in einer Botschaft. Also genauer gesagt bei der Bewegung 1%, aber die sind sehr eng mit den Identitären verknüpft. Also das ist ein völlig irrer Typ, das ist ein Rechtsradikaler, ja, und die fragen den danach, wo wollen sie einen Kompromiss machen, damit sie mitregieren können. Also, um es mal auf das zuzuspitzen, was du gerade gesagt hast, Matthias, von wegen irgendwie Fuchs im Hühnerstall. Die sind verdammt nochmal der Fuchs im Hühnerstall und sollen auch so behandelt werden, ja. Also die sind sowas von jenseits von allem, was da sonst an Politikern gemäßigten rumläuft, dass sie auch entsprechend anders behandelt werden müssen. Und dann schafft es diese Moderatorin des MDR in dieser Wahlsendung tatsächlich auch noch eine CDU-AfD-Koalition, die ja überhaupt gar nicht in Frage kommt, die alle ausgeschlossen haben, ja, in Sachsen als bürgerliches Bündnis zu bezeichnen, ja. Die AfD ist alles aber nicht bürgerlich. Also das fand ich wirklich schockierend, was da passiert ist.
Nur ein Ding vorab, also vielleicht war da mein Bauernhof-Vergleich etwas missverständlich. Das Interessante daran ist, dass, aber genau das, was du jetzt sagst, das bestätigt eigentlich das, was ich meinte. Also mit dem Fuchs im Hühnerstall kann einfach niemand umgehen. Und der Fuchs, der ist ja auch, jetzt treiben wir vielleicht den Vergleich auch etwas zu weit, der kann ja auch charmieren und der kann ja auch freundlich sein und sich einschleichen in den Hühnerstall und dem Huhn den Eindruck geben, dass er...
Das war sozusagen, die Hühner haben quasi Appeasement-Politik gegenüber dem Hund betrieben,
ja,
in dem
also
Fall.
Was mir einfach auffiel, war so eine Angestrengtheit und eine Anspannung, wie gehen wir jetzt mit denen um? Und vor allem, und das ist vielleicht noch viel stärker bei mir jetzt als mit der Schweizer Brille, dass es halt schon krass ist, wie diese Runden bei euch am Fernsehen funktionieren und wie eingespielt das Ganze ist zwischen den etablierten Parteien und den Moderatorinnen und Moderatoren, und dann ist auch klar, dann wird der CDUler, der pinkelt dann dem rot-roten Berlin-Einsatz bei. Das ist alles sehr auch, wie zu sagen, so, es folgt alles einem bestimmten Muster, und dem gegenüber dann diese AfD Typen, eine Typin, da merkt man einfach so, hey, das ist wirklich wie bei uns irgendwie Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, wo das noch so voll funktioniert hat, dass die da einfach, ja, alle aufscheuchen.
Um mal das vielleicht zurückzubinden zu dem, worüber wir eigentlich reden wollen, nämlich über die Wähler. Es gibt ganz interessante Umfragen dazu, wie viele Leute in Brandenburg und Sachsen der Meinung sind, dass die AfD Sachen sagt, die in anderen Parteien nicht gesagt werden dürfen. Das ist ja genau das, was du gerade meinst, ne? Also die AfDler treten anders auf, sagen andere Dinge, die in diesem eingespielten Spiel der anderen Parteien und auch der Öffentlichkeit in Form der Journalisten jetzt in dem Fall so nicht vorkommen, also eben nicht gesagt werden. Ja? Und das ist für viele ein wichtiges Argument gewesen. 99% aller AfD-Wähler sagen, ja, die AfD sagt Sachen, die woanders nicht gesagt werden dürfen. Und selbst mehr als die Hälfte der Grünen-Anhänger in Brandenburg sagt, ja, die AfD sagt Dinge, die woanders nicht gesagt werden dürfen. Also da ist völlig klar, dass sozusagen diese Außenseiterrolle, diese Tabubrecherrolle sehr, sehr bezeichnend ist für das, was die Wähler auch von der AfD erwarten und warum sie wählen. Ja, und ihr habt jetzt versucht, so ein bisschen zu beschreiben, warum die SVP und die FPÖ in euren Ländern gewählt wird. Jetzt habe ich schon versucht, das abzugleichen mit dem, was wir über Sachsen und Brandenburg wissen. Wisst ihr denn was darüber, ob das, was ihr rausgefunden habt, also über diese drei Themen zum Beispiel, ja, Florian, also Europa, Migration und Eliten, ist das auch das, sind das auch die Wahlgründe in Deutschland? Also kann man, wenn man sich eure Wähler anguckt, kann man das 1:1 übertragen auf das, was die AfD-Wähler für ihre Wahlentscheidungen als wichtig herannehmen?
Weg noch was anderes. Ich habe das gerade ganz großartig zwischen euch beiden gefunden. Auf der einen Seite der, bei dem das Phänomen der AfD noch relativ neu ist und der da wahnsinnig aufgeregt ist deshalb. Und der andere, der cool lässig abgeklärt irgendwie das mit der SVP erklärt, weil er das halt seit 2-3 Jahrzehnten irgendwie miterlebt.
Ich finde das aber sehr nett, dass du das den Themen zuschreibst und nicht unseren Charakteren.
Ja, in dem Fall glaube ich hat es mit den Themen zu tun. Und das ist, da sind wir auch schon beim Punkt, also diese Normalisierung. Ich glaube, es kommt in Deutschland mit meinen Themen noch etwas hinzu, das ich nicht wirklich verstehe, worüber wir schon geredet haben, das ist dieses Ostdeutschland. Also was bedeutet es, in Ostdeutschland zu leben? Da kann ich mich einfach nicht reinfühlen, aber vermutlich ist es für AfD-Wähler auch sehr wichtig. Aber da kann ich wiederum nur verweisen an unseren Kollegen Martin Machowetz, der das immer wieder sehr gut erklärt.
Aber nur kurz ein Einspruch, ja. Das habe ich gestern irgendwie noch gesehen, eine Graf, ich habe jetzt die Zahlen nicht gerade im Kopf, aber wie hoch der Anteil der Wählerinnen und Wähler der AfD sind, die sagen, Ostdeutsche gelten in Deutschland als Bürger zweiter Klasse.
Genau, also das meinte
egal,
ich damit.
Egal, ob das stimmt oder nicht, ja. Aber einfach das... Das fand ich wirklich krass.
Genau, und das meinte ich auch damit. Also das ist so ein Gefühl, da kann ich mich nicht reinversetzen, weil ich weder dort lebe noch irgendwie jetzt wirklich viel Ahnung davon habe. Aber was man schon sagen kann, was in Deutschland in den nächsten Jahren passieren könnte, ist eben diese Normalisierung. Also da sind wir euch sicher 2 Jahrzehnte voraus. Also es ist nicht mehr verrucht, FPÖ zu wählen. Also früher gab es diese Unterdeklaration von FPÖ, der FPÖ in Umfragen, weil die Leute bei Umfragen nicht zugegeben haben, dass sie FPÖ wählen, die musste man dann immer raufrechnen. Das ist ziemlich vorbei. Also die Partei, die FPÖ, gilt als eine konservative Mainstream-Partei. Menschen, die sie wählen, haben nicht das Gefühl, einer Partei ihre Stimme zu geben, die irgendwo ganz weit rechts außen steht. Gleichzeitig hat die FPÖ aber in den vergangenen Jahrzehnten den gesamten Diskurs nach rechts verschoben. Also das ist ja auch etwas, was sich mit der Schweiz deckt. Also was Jörg Haider 93 in seinem Ausländervolksbegehren gefordert hat, ist heute fast Common Sense. Und diese Normalisierung rechter Position könnte in Deutschland noch bevorstehen.
Ja, und sorry, wenn ich dir jetzt da reingeredet habe, aber ich glaube, hier ist genau ein wichtiger Punkt. Also es geht eigentlich, das eine, Fuchs im Hühnerstall ist das eine, aber das andere sind wirklich diese tektonischen Verschiebungen bei gewissen Themen. Das ist jetzt zum Beispiel bei uns jetzt, wird vorausgesagt, bei den Wahlen Ende Oktober werden Grüne-Liberalen zu den großen Gewinnern gehören. Hat sehr viel auch als Klimadebatte, ist groß hier zur Zeit. Aber vergessen geht dabei, vor allem unter jenen, die jetzt von der großen Wende, sei die jetzt nach links oder zumindest in die Mitte reden, also dass gewisse Positionen, zum Beispiel in der Europapolitik oder auch in der Asylpolitik, in den vergangenen Jahrzehnten derart stark nach rechts verschoben wurden, dass eine einzige Wahl hier jetzt einfach nicht alles verändern wird. Also nur ein Beispiel, Ende der 90er Jahre hat ein Staatssekretär im Außenministerium noch offen in Interviews über einen möglichen EU-Beitritt der Schweiz gesprochen. Wenn das der jetzige Staatssekretär tun würde, den würden sie aus dem Bundeshaus jagen oder was Schlimmeres mit ihm anstellen. So. Und ich glaube, das ist auch... Also wenn die Kleinen den Großen Lektionen erteilen wollen, wäre, glaube ich, eine Lektion auch, sich nicht allzu sehr von diesem Bohai um diese Partei ablenken zu lassen, wirklich auch zu schauen, wo ist der Kern. Und der Kern ist, haben wir ja auch, Florian, also schreiben wir ja auch, der Kern sind die Themen.
Genau, das geht am Ende geht schon auch stark darum, wie sich die konservativen Parteien gegenüber Rechtsaußenparteien verhalten.
Die konservativen Parteien sind ja nun diejenigen, die zumindest jetzt bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg, in Sachsenburg, am meisten verloren haben an die AfD. Also ich glaube, genau. 84.000 Stimmen sind es in Sachsen gewesen. Aber das Lager, aus dem die AfD noch mehr Stimmen bekommen hat, sind diejenigen der Nichtwähler. Da konnten sie besonders viele mobilisieren. Und das finde ich schon auch bemerkenswert. Also dass sie da Leute zurück in die politische Öffentlichkeit holen, die vorher eben draußen waren. Ja, wenn wir darüber reden, wer sie wählen, dann kann man sagen, Leute, die vorher gar nicht gewählt haben. Das ist ja vielleicht auch was Gutes.
Ja, aber nur noch mal weil ich das Gefühl habe, dass in der Schweiz die Entwicklung schon etwas weiter ist als in Österreich oder in Deutschland. Deutschland, also auch eben auch in Österreich, also wenn jetzt bei den Wahlen im Herbst wirklich Grüne, Grünliberale, also diese Kräfte gewinnen, zeigt das eben auch, wenn andere Themen groß sind, wenn man aber und vor allem voll auch auf diese Themen setzt, dann bringt man auch wiederum als andere Partei, nicht unbedingt nur als rechte, nationalkonservative Partei, die Leute, die eigentlich nicht wählen, an die Urne.
Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
Es gibt ein paar wenige Schweizer, die mich wirklich seit Jahren, fast Jahrzehnten faszinieren, und zu ihnen gehört Thomas Hirschhorn. Der Künstler, das war der Mann, der 2004 im Centre Culturel Suisse in Paris einen Schauspieler, einen Hund spielen ließ, und dieser geschauspielte Hund, der pinkelte dann oder tat so, als würde er auf ein Foto des damaligen Bundesrats Christoph Blocher pinkeln. Was schließlich dazu führte, dass das Parlament in Bern das Budget der Förderagentur Pro Helvetia kürzte. Sie hatte die Ausstellung finanziert, und zwar um 1 Million Franken im Jahr. Die Eltern unter unseren Hörerinnen und Hörern erinnern sich an diesen Kunstskandal. Daraufhin verweigerte sich Hirschhorn der Schweiz. Er stellte mehrere Jahre hierzulande nicht mehr aus. Plus minus bis Blocher dann aus dem Bundesrat abgewählt oder nicht mehr wiedergewählt wurde. Das aber sind Tempi Passati, denn noch bis und mit nächsten Sonntag ist in Biel Hirschhorns riesige 1300 Quadratmeter große Robert Walser Skulptur zu sehen. Ich war da am Sonntag und ehrlich gesagt, ich bin noch immer geflasht. Hirschhorn, der stets mit einfachen, eher ärmlichen Materialien arbeitet, also mit braunem Klebeband, mit Karton, Spanplatten oder Paletten, also so Euronorm-Paletten, der hat dort auf dem Bahnhofplatz in Biel ein begehbares Monument gezimmert, das, wie er selber auf einem großen Transparent verspricht, die Antwort auf die Frage gibt, wieso der Schweizer Schriftsteller Robert Walser wichtig ist. Ich will jetzt hier die Antwort nicht rezitieren, weil ich weiß auch nicht, ob ich wirklich die Antwort so richtig verstanden habe, aber bei ihr schon, finde ich, ist das auch etwas wurscht, weil er hat den ganzen Bau mit Robert Walser Texten beklebt und beschrieben. Es gibt einen Altar für den benannten Spaziergänger Walser, es gibt eine Kinderkrippe oder ein Babysitting-Ecke, wo Kinder spielen können, es gibt ein eingebautes TV-Studio, es gibt so eine Arena, wo allerhand Veranstaltungen stattfinden, also stadtbekannte Bielerinnen und Bieler haben dort ihren Auftritt. Es gab Lesungen mit Schriftstellern wie Lukas Barefoot vor allem aber, und das fand ich wirklich faszinierend, ist es hier schon gelungen, der übrigens immer jeden Tag dort ist, von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts und auf seinem Monument Präsenz zeigt. Ihm ist es gelungen, ein Publikum anzuziehen, das recht wenig mit diesem ganzen Kunstszene-Schickimicki zu tun hat. Also stinknormale Menschen schauten sich da an diesem Sonntag diese Megabastelei an. Ihr merkt, ich bin noch immer wirklich begeistert. Und es ist ihm auch gelungen, die Randgruppen, die eigentlich dort auf diesem Platz jeweils rumsitzen, einzubeziehen. Also ich bin fasziniert. Eigentlich würde ich jetzt Klebeband, Farbe kaufen gehen und mein Büro neu einrichten. Aber vor allem Thomas Hirschhorn, ein Schweizer, den man unbedingt kennen sollte, auch wegen Zitaten wie diesem. Kunst ist offensiv, Kunst ist aggressiv, sie muss etwas wollen.
Unser zweites Thema diese Woche in unseren Ländern beginnt in diesen Wochen. Ein paar Theatern hat es schon begonnen, anderen beginnt es in den nächsten Tagen. Die neue Spielzeit an den Theatern. Florian, mit dir sollte man dann auf den Theaterring eher nicht rechnen, oder?
Also ich gehe selten ins Theater, das stimmt schon, aber nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern man muss sich ja irgendwie seine Lebenszeit einteilen. Ich war vergangenen Freitag zufällig bei einer Theateraufführung.
Das ist ein wunderbar österreichischer Satz. Was für ein Schicksal. Verdammt, man muss sich diese Lebenszeit einteilen.
Ich war aber vergangenen Freitag bei einer Aufführung, aber das war eher zufällig.
König der Löwen.
Das war lässig. Nein, Felix Mitterer Stück.
Eben, also wie vorhin schon gesagt, Florian hat sich ja wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass wir über das Theater diskutieren. Irgendwann kam dann raus, dass er Angst hatte, sich von unseren Großkritikern in der Redaktion zu blamieren.
Naja, nachdem du jetzt gerade irgendwie einen Schweizer vorgestellt hast, den man kennen soll, und zwischendrin mal gesagt hast, du verstehst eh nicht so recht, was er gemeint hat, ist mir ja dein Kunstverständnis klar geworden. Ich finde halt bei... Ich finde halt bei Theater, ich finde es nicht so ein prickelndes Diskussionsthema. Also unsere drei Länder, behaupte ich jetzt mal, unterscheiden sich da nicht sonderlich voneinander.
Okay, gut. Also
aber ich lasse mich überzeugen.
Ich bin ja bekannt, dass ich hier der Mann für die Statistiken bin. Ja. Also nur schon die Tatsache, dass 3 der 4 größten Schweizer Theater- und Opernhäuser zurzeit in deutscher Hand sind, ist meines Erachtens Grund genug, um in einem transalpinen Podcast über dieses Thema zu diskutieren.
Ja, danke auch, Matthias, dass du diesen absoluten Hörer-Rauswerfer von Florian wieder versuchst, das einzufangen. Also schalten Sie jetzt aus, wenn Sie Team Florian sind und sich überhaupt nicht für den Scheiß interessieren. Florian, wenn du also die Theater als Debattenthema und irgendwie auch mehr oder weniger als Zuschauer boykottierst, ist das denn ein Problem für die österreichischen Theater? Kommen sie auch ohne dich aus? Wie geht's euren Theatern so?
Haben nein, die noch genug also sie umgarnen mich natürlich, weil sie unbedingt wollen, dass ich hingehe. Nein, Unsinn! Also die kommen sehr gut ohne mich aus. Also zum Beispiel allein das Burg und das Akademietheater in Wien haben zusammen rund 400.000 Besucher im Jahr. Dann kommen, also jetzt sind wir mal nur in Wien, dann kommen noch das Theater in der Josefstadt, die Kammerspiele, Volkstheater, Theater der Jugend dazu, die haben zusammen noch mehr Besucher. Also es gibt dann dazu im ganzen Land Theaterfestivals und große und kleine Bühnen. Also und was mir auch aus meinem Umfeld so ein bisschen vorkommt, ins Theater zu gehen, ist kein so Elitendings, wie man sich es vielleicht vorstellen könnte.
Ich muss ja gestehen, dass die österreichische Theaterlandschaft bei mir ein ziemlich blinder Fleck ist, aber gehe ich eigentlich recht häufig ins Theater, wenn ich so an die deutschsprachigen Bühnen denke. Also das ist ja das, was der
Randbo.
Wenn ich daran denke, so welche Bühnen so in Deutschland besonders, nicht in Deutschland, das ist ein typischer Fehler von Deutschland und Italien zu vergessen. Im deutschsprachigen Raum, ich denke an die vielen Theater in den deutschen Großstädten vor allen Dingen natürlich, also sei es Hamburg, Berlin, München, aber auch noch, was nicht, Bochum zum Beispiel und noch einige andere, aber ich denke auch an Zürich vor allen Dingen. Das ist für viele ja geradezu ein Mekka in der Theaterlandschaft gewesen, weil da viele tolle Intendanten waren in den letzten Jahren, weil die ein tolles Ensemble haben. Ich habe ein paar Bekannte, die ja, sagen wir nicht, wenig Geld haben und die ab und zu mal extra nach Zürich fliegen, um sich so eine Aufführung anzuschauen. Also wirkliche Theatertouristen auf dem Weg nach Zürich. Das finde ich schon krass. Und ehrlich gesagt, ich weiß vom Wiener Burgtheater, aber ich weiß nicht so wahnsinnig viel Inhaltliches darüber. Das hat irgendwie sozusagen so einen traditionellen Charme noch für mich. Also das ist sozusagen als Ort, als Geschichtenort bekannt, aber dass das eine große Rolle spielt in der gegenwärtigen Theaterlandschaft, geht bei mir total unter. Aber vielleicht ist das auch völliger Quatsch.
Nur noch vorweg, bevor ich an die Flugscham deiner reichen Bekannten appelliere. Ich glaube, eine Umfrage, Zahlen sind jetzt aber auch schon von 2014, eine Umfrage des Bundesamts für Kultur, wie häufig dann die Leute in der Schweiz in Theater gehen. Das waren also so 47,2% gaben an, dass sie mindestens einmal im vergangenen Jahr in einem Theater waren. Viel häufiger gehen die Leute ins Kino, besuchen Denkmäler, Konzerte oder Museen und Ausstellungen und so. Aber noch am wenigsten, was da jetzt alles abgefragt wurde, ging es ins Palett oder in den Tanz. So. Aber eben, erstens, deine Bekannte sollte sich zünftig flugschämen und zweitens, Lenz, also ich fand persönlich das Schauspiel aus Zürich in den vergangenen Jahren eher etwas mau. So. Kann ich gar nicht sagen, wieso, liegt vielleicht auch an mir, weil ich jetzt auch nicht so einen sehr intensiven Bezug zum Theater habe. Aber was mir halt schon auffällt, ist, dass ein Theater halt mehr ist als ein Haus, in dem einfach tolle Regisseure die meist immer gleich ein tollen Stück inszenieren. Weil wenn man es so sieht, dann waren in Zürich, also ja, da waren alle großen Namen, hatten Gastspiele etc. Aber ein Theater sollte halt auch so ein Ort sein, an dem man eigentlich im städtisch-gesellschaftlichen Leben einfach nicht vorbeikommt. Und das Schauspiel Zürich, das war das mal, also in der Ära von Christoph Martal in den Nullerjahren, da ich mir selber auch den Hintern, vielleicht hatte ich da einfach auch noch viel mehr Zeit, den Hintern stundenlang in nicht enden wollenden Aufführungen platt gesessen. Das war auch die Zeit, als zum Beispiel Christoph Schlingensief hier Neonazis als Schauspiel auf die Bühne holte, war ein riesiger Skandal, aber der nicht nur einfach so ein Feuilleton-Skandal war, sondern der auch in die Stadt hinaus drängte und auch, würde ich jetzt mal jetzt ganz groß gesagt, auch für die ganze Stadt eigentlich eine wichtige Erfahrung war. Also als er Martal dann gehen musste, und da wurde für ihn demonstriert, also ich meine für einen Theaterintendanten, das ist zumindest für Zürich schon sehr erstaunlich, ja, eine Episode so.
Ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, dass Christoph Schlingensief wirklich unfassbar wichtig war und unfassbar gut da drin, da Kunst, das war nicht, hatte ich nicht im Theater gemacht, Kunst so in den öffentlichen Raum zu tragen, dass es wirklich einen gesellschaftlichen Effekt hatte. Das hat er ja auch in anderen Städten gemacht. In Wien hat er ja eine ähnliche Aktion gestartet und in Berlin war ja auch lange Zeit. Also ich glaube, das eine ist sozusagen die Besonderheit von Christoph Schlingensief und das andere sozusagen, dass ein Theater mehr sein soll als einfach nur, da werden irgendwelche Stücke aufgeführt. Das ist ehrlich gesagt doch mittlerweile selbstverständlich, oder? Also zumindest in Deutschland oder in den größeren Theatern in Deutschland. Es gibt kaum noch Häuser, die nicht regelmäßig politische Debatten oder öffentliche Interventionen auf die Beine stellen. Dazu kommen dann auch relativ bemerkenswerte programmatische Konzepte, wie zum Beispiel hier am Gorki-Theater in Berlin, wo Shermin Langhoff, die aus der Off-Theater-Szene kommt, 2013 Intendanz übernommen hat und seitdem sogenanntes postmigrantisches Theater da eingeführt hat, ja. Also da, die spielt mit sehr, sehr vielen Schauspielern, die einen Migrationshintergrund haben, mit sehr, sehr vielen Schauspielern, die eigentlich gar keine professionellen Schauspieler sind. Also die tut sehr, sehr viel dafür, um das Theater diverser zu machen. Und das sind alles Dinge, wo ich finde, dass die Theater ganz gut darin sind, eigentlich nicht nur so einen simplen Aufführungsbetrieb von alten Stücken
durchzuziehen. Ja, also klar, also ich meine, all diese Debattenformate und so Zeugs, das gibt's auch hier, gleichzeitig muss man sagen, jetzt wage ich mich etwas auf die Äste raus, dass ich den Eindruck habe, dass in Berlin schon weniger klassisch, die Theaterszene weniger klassisch ist, vor allem auch an den größeren Häusern wie jetzt in Zürich oder bis vor kurzem in Zürich. Das ändert sich jetzt ja hier. Wir haben jetzt ja zwei neue Intendanten beim Schauspielhaus Zürich, kommen vielleicht später noch kurz darauf zu sprechen. Trotzdem, das Theater hier ist halt ein Ort unter vielen und das mag auch, das war so meine Erklärung, mit der krassen Kultur- und Eventdichte, vor allem in Zürich, auch in anderen Schweizer Städten, aber vor allem in Zürich zu tun haben. Also ich meine, wir sind eine Kleinstadt mit ein paar hunderttausend Einwohnern, aber wenn du hier mal das Kulturangebot anschaust, das hier jedes Wochenende geboten wird, das ist jenes einer Metropole. Und das ist jetzt nicht der Tourismusdirektor der Stadt Zürich, der das sagt, sondern, also das ist einfach schon krass, also da ist die Konkurrenz groß.
Zu dem Unterschied zwischen der Berliner Theaterszene und dem, was es bei euch oder sonst so an Theater gibt, habe ich euch mal die Geschichte erzählt, wie ich war mal habe ich euch mit Sicherheit noch nicht erzählt. Ich war mal in einer Frank Castorf-Inszenierung. Frank Castorf ist der jahrelange Intendant der Volksbühne in Berlin.
5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden.
Moment. Ich war in vielen Frank Castorf-Inszenierungen. Frank Castorf hat in der Volksbühne immer sehr lange Inszenierungen gemacht. Die Volksbühne ist so das Theater, wo über lange Zeit und jetzt wahrscheinlich wieder sehr, 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 sehr viele junge Leute hingehen, sehr, sehr viele Hipster, sehr, sehr ein Publikum, das sehr, sehr wenig im Abendkleid auftritt und sehr viel mit Chucks und Nickelbrille oder was gerade sonst so angesagt ist. Also ein sehr linkes, sehr junges Theater mit sehr viel Nacktheit und sehr viel Blut am Anfang vor allen Dingen. Jedenfalls war ich in vielen Aufführungen von dem und dann war ich einmal in einer Aufführung von ihm in München. Und da ist etwas passiert, was ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, weil diese Kassow-Inszenierungen in Berlin völlig normal waren. Da sind Leute buhend und schreiend rausgelaufen. Mittendrin, ja, in der Pause, die es dann doch gab, obwohl es bei Castorf-Stücken oft gar keine Pause gibt, in der Pause haben die, habe ich gehört, wie so eine Zahnarzt-Gattin und mit ihrem Mann, der Tochter, versucht hat zu erklären, warum das jetzt irgendwie als Kunst irgendwie wertvoll sei, obwohl da überall Blut spritzt und so. Also da gibt's sozusagen eine Aufregung um das, was der Castorf da gemacht hat, die in Berlin schon lange nicht mehr da war. Also da gibt's echt einen krassen Unterschied. Das ist auch meine Erfahrung zwischen dem, was in Berlin so los ist und dem, was in vielen anderen Städten so los ist an Theaterlandschaft. Womit wir auch schon bei meiner nächsten Frage wären, wie funktioniert denn die Theaterlandschaft bei euch überhaupt so? Ist das auch so ein krasser Subventionsbetrieb wie hier? Also an den über 800 öffentlichen Theatern, die es in Deutschland gibt, ist fast jede gekaufte Theaterkarte mit fast 100 Euro subventioniert. Der Staat gibt also nochmal ordentlich obendrauf, damit der Betrieb überhaupt läuft. Und das liegt jetzt nicht etwa daran, dass die Leute so unglaublich gut verdienen. Also Theaterschauspieler sind wirklich nicht die bestbezahltesten Angestellten in Deutschland. Inszenierung ist einfach
wirklich teuer. Also wenn man sich das anschaut, was da alles notwendig ist, um ein Theaterstück aufzuführen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, Lenz, dieses Wort Subventionsbetrieb etwas arg abwertend finde. Aber gut. Klar.
Okay. Ja, es ist etabliert bei uns. Ne? Kann sein, dass es abwertend ist, aber das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht.
Okay. Ja. Also wenn man sich den Bericht vom Bundeskanzleramt anschaut oder vom Kulturministerium, dann ist in Österreich die darstellende Kunst im Jahr 2017, das ist die neueste Zahl, mit 181 Millionen Euro vom Bund gefördert worden. Dazu kommen aber nochmal Landesförderung, Gemeinden geben auch was her und so weiter. Und da sind dann riesige Brocken dabei, also zum Beispiel 50 Millionen fürs Burgtheater und Peanuts, allerdings wichtige Peanuts. Also sieht zum Beispiel ein paar tausend Euro für freie Bühnen irgendwo und Stipendien und was weiß ich was alles. Also ja, es gibt sehr viel Subventionen.
Matthias Borch ist das doch sicherlich anders. Ihr in der Schweiz, ihr habt doch so genug Geld, ihr müsst das doch nicht staatlich machen, oder?
Wie sollte das anders funktionieren? Also ich meine, kann es vielleicht im Musical-PV funktionieren, aber kein Stadttheater. Oder auch die Oper jetzt hier natürlich, die immer saugut ausgelastet ist, die erhält wuchtige Subventionen. Also pro Besucher sind das von Stadt und Kanton über 300 Franken. Aber ich finde das auch voll okay. Also eine Stadt, ein Staat, gerade ein Reicher wie hier in der Schweiz, der oder die soll sich die Kultur leisten. Was anders ist als in Österreich, dass die großen Subventionsgelder, die kommen aus den Kommunen, teilweise noch aus den Kantonen. Der Bund spielt hier eher eine untergeordnete Rolle.
Nur ein kleiner Hinweis, also natürlich geht es an, dass du tust so, als wäre das irgendwie das Normalste der Welt, dass sich die Staaten riesige Theaterbetriebe leisten. Also jede Broadway-Inszenierung kommt ohne Subventionen aus. Ja, und das ist nicht so, dass es in den USA keine Theaterlandschaft gäbe.
Musical. Nein, aber Hans,
also das ist der Vergleich, Lenz, der hinkt.
Ja, aber du machst den Fass auf. Also ich meine, die haben ja nicht nur, in den USA ist ja nicht nur die Kulturförderung.
Na, vor allem, was kostet eine Karte für ein großes Broadway-Musical? Also die Frage ist ja auch, wie teuer soll man Theater machen, damit man sagen kann, es kann da auch irgendwie breite Gesellschaftsschichten hingehen. Und
breite Gesellschaftsschichten, spannendes Thema. Spielt das Theater bei euch in der Öffentlichkeit überhaupt noch irgendeine Rolle?
Ein Satz, sorry, noch schnell zu Amerika, also, weil der Vergleich ist so krud. weil du hast dort auch die ganze Finanzierung der Dinge, die in Europa und auch in der Schweiz vom Staat übernommen werden. Also wenn es um soziale Absicherung geht oder eben auch um Kultur und kulturelle Engagements, wird so viel mehr über Private gemacht und du hast diesen ganzen diese Philanthropiekultur, die ja auch dort so ausgeprägt ist, weil eben keine staatlichen Akteure diese Aufgaben übernehmen, als das zu vergleichen. Ich meine, das wird hier auch immer wieder gemacht, vor allem von wirtschaftsliberalen Kreisen. Das ist einfach, ja, da vergleichst du Äpfel mit Ananas. So.
Okay, wir reden sicherlich nochmal über Kunstmäzene und ähnliche andere Finanzierungsstrukturen, aber was ich von euch gerne noch wissen würde, ist, spielt das Theater denn in der Öffentlichkeit überhaupt noch eine Rolle? Also auch das ist ja eine Begründung dafür, dass es bezahlt wird, dass es eine gesellschaftliche Funktion übernimmt. Wird da über Inszenierung gestritten in euren Ländern? Lösen Inszenierungen noch Debatten aus? Welche Rolle hat das Theater?
Also in einer Teilöffentlichkeit spielt es eine richtig große Rolle. Also da wird die vergangene Premiere im Burgtheater groß diskutiert und im was weiß ich was alles. Die wirklich großen Skandale sind jetzt schon länger her. Also da hat schon ein Schlingensief gebraucht. Oder natürlich die ganz große Kiste mit dem Stück Heldenplatz. Aber auch dafür hat es einen Thomas Bernhard und Klaus Peimann gebraucht. Aber das waren also wirklich Riesendinge, die haben es bis aufs Cover der Kronenzeitung geschafft.
Eben, aber ich würde schon sagen, dass es eine Szene ist, die sich medial einfach recht lautstark zu Wort melden kann, aber so den meisten, und ich glaube, das ist so auch in Berlin, aber auch in unseren anderen Städten, ist es so, dass geht das Theater ums Theater doch eher am allerwertesten vorbei. Also nur kurz, ich meine, eine Zahl, also das Open House Zürich ist das meist frequentierte Theater der Schweiz. Das sind jetzt 240.000, 250.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr. Das ist einfach nicht sehr viel. Oder das zu Schauspiel hast, das sind dann knapp 150.000, Theater Basel gut 170.000. Das sind nicht riesige Massen, die in die Theater strömen. Und da würde ich schon fast behaupten, dass das Theater eines der meist überrepräsentierten Medien oder kulturellen Anlässen in den Zeitungen und am Fernsehen, Radio etc. ist.
Ich glaube, es gibt schon noch ein paar Beispiele, an denen das Theater eine politische Wirkung hat. Man sieht das zum Beispiel, jetzt gerade gab es einen Streit um Matthias Lilienthal, das ist der Intendant der Kammerspiele in München. Der hat vor einem halben Jahr ungefähr zu einer Demo aufgerufen gegen auch die CSU, woraufhin die CSU in München gesagt hat, das geht nicht und versucht hat, ihm ans Bein zu pinkeln. Und jetzt wurde gerade dieser Matthias Lilienthal mit seinem Theater als Theater des Jahres ausgezeichnet. So, ja? Also da gibt es noch Kämpfe darum, was eigentlich Theater soll und welche Funktion auch die Leute, die das haben und die dafür stehen, irgendwie in der Öffentlichkeit einnehmen sollen.
Da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu diesem Lilienthal noch in Zürich. Ich habe vorhin gesagt, dass das Schauspiel jetzt neue Intendanten hat. Die beginnen jetzt in diesen Tagen, die ihre neue Intendanten sind das Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg. Und die beide ja eng mit Lilienthal zusammengearbeitet haben. Und ich habe die interviewt im Frühjahr und eben, das Theater ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Und in der Vorbereitung, da bin ich auf Interviews oder Artikel über die gestoßen und mit einer Bösartigkeit wurden die beschrieben etc. Also das ging so weit, dass wirklich deutsche Medien die Zürcher eigentlich davor gewarnt haben vor diesen beiden Herren, die sie sich da in die Stadt holen, was uns schon etwas lustig ist, wenn man den beiden dann gegenüber sitzt und eigentlich sehr angenehme Gespräche führen kann. Also so dieses aufgehitzte, aufgeladene dieser Theaterdebatten, das, ich finde das unterhaltsam, aber würde das jetzt auch nicht unbedingt überbewerten.
Ich würde gerne zum Ende noch einen Punkt zumindest ansprechen, weil ihr reitet die ganze Zeit darauf rum, dass Theater nur für eine kleine Minderheit wichtig sei. Das sagt ihr immer so nebenbei, ja, ja, das interessiert doch, kommt jemand rein und so. Und das stimmt ja auch. Also auch die Mehrheit der Deutschen geht nie laut Umfragen in Theater oder in die Oper. Nur ein Bruchteil interessiert sich auch für diese Feuilleton-Debatten darum, von denen ihr jetzt auch wieder erzählt habt. Aber gleichzeitig findet ihr es ja offenbar sehr richtig, dass dieses Minderheitenvergnügen mit 100 Millionen im Jahr subventioniert wird. Wie passt das zusammen?
Ich finde aber auch, dass Ballett subventioniert gehört. Das ist ein Minderheitenprogramm. Interessiert mich Nüsse. Gehört trotzdem subventioniert.
Ja, okay, das ist aber auch ein Hochkulturbeispiel, dein Ballett, ne?
Ja,
also warum nicht Deutschrap subventionieren oder Computerspielturniere?
Ja, es kann, also E-Sports, glaube ich, läuft so gut, das braucht jetzt die Subventionen nicht. Wenn sie sie trotzdem brauchen, bitte gerne. Und auch Deutschrap kann meinetwegen subventioniert werden. Also ich habe da wirklich kein Problem damit, Kultur zu subventionieren, egal welche. Und dieser Unterschied Hochkultur und Nicht-Hochkultur, der geht mir auch irgendwo am allerwertesten vorbei.
Ich glaube, da müssen wir noch mal extra drüber reden, weil es gibt ja ganz offenbar eine Schräglage zwischen der Subventionierung von Hochkultur und der Subventionierung von so solchen Dingen wie Computerspielen oder Raps.
Um diese
oder
Debatte zu lancieren in einer nächsten Sendung, meine These wäre, dass wir in der Schweiz eher das Problem haben, dass zu viel subventioniert wird und nicht zu wenig.
Na, Überraschung, dass diese These von dir kommt.
Die spinnen, die Österreicher.
Wir erinnern uns alle an das sogenannte Ibiza-Video und den hübschen Song dazu.
Na, vor was redest du da, Ibiza?
Na, wir haben hier im Podcast schon ein oder zwei oder drei oder vier Mal drüber gesprochen. Eben, kurz zusammengefasst, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus betrinken sich auf Ibiza in einer Villa zusammen mit einer russischen oder baltischen Oligarchentochter, der sie allerhand Versprechungen machen, unter anderem, dass sie die Kronenzeitung auf Linie bringen wollen. So, österreichische Staatsanwälte haben sich für das Thema interessiert und jetzt aber verkündet, es wird kein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Politiker wegen des Verdachts der Vorteilsnahme zur Beeinflussung oder, Zitat, verbotenen Intervention eingeleitet. Gut, so aus der Ferne überrascht das doch eher, glaube ich, auch aus der Nähe, weil auch in Österreich niemand so richtig bekannt war, dass es dort eine nette Gesetzeslücke gibt. Und zwar, Zitat, die Forderung einer finanziellen Unterstützung dafür, dass der Täter in die Position des Amtsträgers kommt, verbunden mit dem Versprechen, sich dadurch in der allfällig zu erlangenden Position beeinflussen zu lassen, ist nicht gerichtlich strafbar. So schreibt es zumindest die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Übersetzt heißt das, Strache war damals als Oppositionspolitiker gar nicht in der Lage, irgendwem öffentliche Bauaufträge zuzuschanzen, also Verfahren eingestellt. Liebe Österreicher, viel Spaß damit, aber ihr spinnt.
Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Zeit für Österreich und die Schweiz. Da haben die Kollegen Matthias und Florian was über rechte Wähler geschrieben, richtig?
Genau, über rechte Wähler. Und wir haben auch noch ein Porträt eines sozialdemokratischen Politikers, der es vermutlich schafft, in einem durch bürgerlichen Kanton, nämlich im Kanton Aargau, in den Ständerat, also in die kleine Kammer, gewählt zu werden. Wir schreiben auf, wie ihm das gelingt und weshalb.
Und bei uns gibt es neben dem Stück über rechte Wähler noch eine Geschichte über Tierpräparatoren. Ein sterbender Berufsstand, klingt absurd, ist eine super Geschichte. Unbedingt lesen.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so präpariert oder besprochen wird, dann lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online natürlich auch für die weiteren Analysen zu den Ergebnissen der Wahlen aus Ostdeutschland. Wir streiten uns nächste Woche weiter. Bis dahin sagen wir
Vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.